Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ist schön, wenn die Reihen wieder gefüllt sind. Noch nicht ganz die alte Stärke, aber so langsam sind wir wieder soweit. Ja, schön, dass wir so zusammen sind. Und eigentlich hätte ich heute eine Predigtserie starten wollen über das Kapitel oder über Jesaja, ein paar Kapitel über Jesaja. Aber der Günther hat vor zwei Wochen, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt erwähne, aber der Günther hat vor zwei Wochen im Abendmahl was weitergegeben über eine Frau. Und es hat mich ehrlich total angesprochen und ich habe mich näher damit beschäftigt. Und aus diesem Beschäftigen ist eigentlich mehr entstanden. Ich halte heute eine Predigt über zwei Frauen. Es ist eh schön, wenn man auch ab und zu mal über Frauen predigt. Es gibt durchaus in der Bibel sehr große Glaubensvorbilder. Und ich habe über zwei Frauen, es gibt, wer vor zwei Wochen im Abendmahl war, weiß es vielleicht. Es gibt zwei Frauen in der Bibel mit dem gleichen Vornamen. Eine aus dem Alten Testament und eine aus dem Neuen. Wer weiß es? Die Hanna, genau. Die Hannas. Also eine im Alten Testament. Und diese beiden Superfrauen, sage ich jetzt mal, haben erstaunliche Parallelen, wo wir auch mit Sicherheit etwas lernen können in der Beziehung zu unserem Gott. Ich möchte beginnen mit der Hanna aus dem Alten Testament erstmal. Die Bedeutung von Hanna bedeutet im Hebräischen so viel wie Gnade, Anmut oder man kann es auch mit Begnadigte übersetzen. Eine kurze Zusammenfassung ihres Lebens möchte machen im ersten Kapitel. Wir lesen nicht das ganze Kapitel, aber ein paar Verse möchte ich rausziehen aus diesem Kapitel. Und zwar das Kapitel 1, also 1. Samuel, Kapitel 1, 1 und 2. Es war ein Mann von Ramathaim, Sophin, vom Gebirge Ephraim, und sein Name war Elkana, ein Sohn des Jeroham, des Sohnes Elehus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hanna und der Name der anderen Penina. Penina hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. Das ist in Kürze mal der Stand dieser Hanna. Sie lebte also in einer polygamen Beziehung oder bigamen, könnte man sagen, mit diesem Leviten Elkana und dieser Penina. Übersetzt Perle, verwandt auch mit diesem Vornamen Nina. Der Name der einen Hanna und der anderen Penina, und Penina hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. Vom Gott, ja, übrigens ist viel Ehe, das wollte ich nur dazu sagen, in Deutschland verboten und ist eigentlich mit Gefängnis wird es bestraft, bis zu 3 Jahren Gefängnisstrafe ist auf diese Art des Zusammenlebens viel Ehe. Von Gott, dem Schöpfer her, war das eigentlich nicht so eingesetzt, diese viel Ehe. Sondern es war eigentlich ein Entfernen von den Maßstäben Gottes. In Richter 7, Vers 6, da steht, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das ging bis in die frommen Kreise, weil Elkana war ja ein Levit. Ähnlich wie in der heutigen Zeit, wo Gottes Maßstäbe dem Menschen im Allgemeinen sowas von egal ist. Und so war es damals auch. Sie hatten getan, nach was ihnen gelüstete. Und da könnte man jetzt auch viele Beispiele aus der heutigen Zeit aufführen. Das möchte ich jetzt nicht machen. Aber ein wichtiger Eckpunkt jetzt in dem Leben der Hanna war, dass Peninna Kinder hatte und die Hanna eben nicht. Und keine Kinder haben war damals wirklich ein gesellschaftliches Problem. Es war wirklich nicht einfach. Und sie musste dann auch noch diese Kränkungen der Peninna ertragen. Also man kann sagen, das war ein richtiges Zickentheater, schätze ich mal, schwer. Im Vers 6 steht, und ihre Gegnerin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihr Mutterleib verschlossen hatte. Ich weiß nicht, ob ihr in eurem Leben schon mal gedemütigt oder richtig gekränkt worden seid. Ich denke, jeder ist schon mal irgendwie ein bisschen gekränkt worden, gedemütigt worden. Ich glaube, das geht wirklich tief rein. Und so auch bei dieser Hanna. Dennoch hatte Hanna einen enormen Pluspunkt auf seiner Seite. Das ist ja immer wieder wichtig, auch bei vielen Rückschlägen, dass wir auch einen Pluspunkt auf unserer Seite haben. Nämlich ihr Mann Elkana gab der Hanna besonders viele Anteile. Im Vers 4 steht, und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkana opferte, dann gab er seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile. Aber Hanna gab er einen besonders großen Anteil, denn Hanna hatte er lieb. Also eine wichtige Grundlage, denke ich, auch wenn wir Rückschläge erleben in unserem Leben, dass uns wenigstens ein Mensch liebt. Also trotz der Kränkungen hatte Hanna einen Stein im Brett bei ihrem Ehemann Elkana. Dennoch, die Kränkungen gingen ganz tief rein. Im Vers 7 steht, so geschah es Jahr für Jahr, immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie, also die Peninna. Dann weinte sie und aß nicht. Also das war sogar, sie hatte dadurch wirklich dann auch Essstörungen und ist ja auch ein bisschen so ein Zeichen von dem, dass es einem innerlich nicht gut geht. Ihr Ehemann litt unter dem, dass Hanna so viel weinte und betrübt war. So steht es im Vers 8. Im Vers 10 steht dann in einem Vers so ihre Gemütslage, auch wie Hanna war. Im Vers 10 steht, und sie war in ihrer Seele verbittert und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Also eine zweite wichtige Sache im Leben außer der Liebe ist auch, den Gott des Himmels und der Erde an ihn zu glauben und an ihm sich festzuklammern. Das hat sie nämlich getan. Und das wird auch immer wieder wichtiger in meinem Leben, auch wenn es nicht immer einfach ist, dass ich festhalte an meinem Gott. Und jeder bekommt es auf irgendeine Art zu spüren, dass irgendwas Negatives ist in eurem Leben. Als Ermutigung einfach, dass wir immer wieder, egal was kommt, an ihm festhalten. Hanna war zwar verbittert, aber sie hörte nicht auf, an Gott festzuhalten. Und das sollte uns vielleicht jetzt auch als Vorbild dienen. Es gibt sicher in manchem Leben Dinge, wo wir wirklich auch verbittert sein könnten. Vielleicht sogar zu Recht. Wir werden vielleicht ungerecht behandelt. Oder ohne, dass wir vielleicht was dafür können. Ja? Egal, was du für Probleme hast, bringe sie zu Gott und halte deine Tränen, deine Gefühlslage nicht zurück. Bringe das Gebet mit allen deinen Lasten und Tränen zu Gott. Hanna brachte das jetzt in Form eines Gelübdes zu Gott im Vers 11. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. wie bei Simson. Hannah machte hier mit Gott einen Deal. Und das war nicht nur so dahergeredet, sondern sie meinte das sehr ernstlich, weil sie löste es auch wirklich am Ende ein. Da kommen wir noch drauf. Der Priester Eli beobachtete Hannah und verstand sie aber nicht, hatte eher den Eindruck, dass sie so einen über den Durst getrunken hat. Wie damals bei den Jüngern, als der Heilige Geist kam und die Menschen haben glaubt, die haben ein bisschen zu viel getrunken. Aber Hannah verteidigt sich, dass es nicht so ist, sondern sie ist eine betrübte Frau. Also sie war so eine betrübte Frau, dass sie fast ein bisschen von Sinnen war. Ja? Oder es hat zumindest so ausgeschaut. Aber sie hat eigentlich nur ihr Herz vor Gott geschüttet. Eli ordnete es danach richtig ein und ermutigte sie mit den Worten im Vers 17. Geh hin im Frieden, der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Am nächsten Morgen beteten sie an vor dem Herrn und kamen dann zurück in das Haus in Rama. Und dann geschah etwas, das man so schnell nicht erwarten hätte können. Im Vers 19 Ende. Und Elkana erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr dachte an sie. Und Hannah wurde schwanger, als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn. Sie gab ihm den Namen Samuel, denn vom Herrn habe ich ihn erbeten. So heißt auch der Name Samuel, vom Herrn erbeten. Ja, das Einlösen des Gelübdes steht dann im Vers 22 Ende. Wenn der Junge entwöhnt ist, will ich ihm bringen, dass er vor dem Herrn erscheint und dort für immer bleibt. Elkana stimmte dem zu und nach den Opferungen der Stiere und den ganzen Ritualen kam jetzt Hannah zu dem Priester Eli und übergab ihm dann den Samuel. Ab Vers 26 ist quasi die Einlösung des Gelübdes. Und sie sprach, bitte mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Jungen habe ich gebetet. Und der Herr hat mir meine Bitte erfüllt, die ich vor ihm erbeten habe. So habe auch ich ihn dem Herrn wiedergegeben. All die Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. Und wir wissen, was aus diesem Samuel geworden ist und was er alles bewirkt hat. Einer der großen Gottesmänner in der Bibel. Ja, nach der etwas längeren Einleitung kommen wir jetzt eigentlich zum eigenen Text, aber das war mir wichtig, dass wir einfach eine Grundlage bekommen. Ich werde den Text 1. Samuel 2, 1 bis 11 lesen und da geht es eigentlich um den Lobpreis der Hannah. Dieses Gebet ist eigentlich nicht im Anschluss nach dem Gebet mit Levi geschehen, wie man vermuten könnte, sondern ist wohl ein Gebet zwischen dem, dass sie ihre Kinder bekommen hat, sie hat ja noch mehrere Kinder bekommen, und dem Lebensende, irgendwo so in der Spanne. Ich lese jetzt mit euch zusammen 1. Samuel 2, 1 bis 11. Und Hannah betete und sprach, mein Herz frohlockt in dem Herrn, mein Horn ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist so heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner, und kein Fels ist wie unser Gott. Häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Mund hervor. Denn der Herr ist ein Gott des Wissens, und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Helden ist zerbrochen, und die Stürzenden haben sich mit Kraft umgürtet. Die satt werden müssen um Brot dienen, und die Hungerlitten brauchen es nicht mehr. Sogar die Unfruchtbare hat 7 geboren, und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Geringen aus dem Staub empor. Aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen. Und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde, und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Die Füße seiner Frommen behütet er, aber die Gottlosen kommen um in Finsternis. Denn niemand ist stark durch eigene Kraft. Denn mit dem Herrn rechten, die mit dem Herrn rechten, werden niedergeschlagen werden. Im Himmel wird er über ihnen donnern. Der Herr wird richten die Enden der Erde. Er wird seinem König Macht verleihen und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Und Elkana ging nach Rama in sein Haus. Der Junge aber diente dem Herrn vor dem Priester Eli. Ich habe die Predigt überschrieben, Hannah und Hannah, Verbitterung oder Hoffnung? Ich habe mir gedacht, wenn ich am Ende meines Lebens so ein tiefes, aussagekräftiges Gebet sprechen könnte. Es gibt schon mal, oder es beginnt schon mal mit einem Jauchzer, mit einem Frohlocken. Und es ist immer gut, wenn wir zuerst mal, wenn wir an Gott denken, ihn jauchzen. Ja, Jauchzer ist so die höchste Form eigentlich des Lobes. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt am Ende des Lebens stehen würde, weiß ich nicht, ob ich das so beten könnte wie die Hannah hier. Aber ich nehme es mir als Vorbild, den Herrn in meinem Leben in erster Linie zu loben. Und es gibt immer wieder mal Dinge, die dieses Gefühl vielleicht dämpfen, ja, weil wir doch Rückschläge auch manchmal haben in unserem Leben. Dann wusste sie, mein Horn ist erhöht. Das Horn ist ja ein Bild auch für Stärke. Auch in der Tierwelt sehen wir, Löwen haben oft Respekt vor irgendwelchen Rindern. Normalerweise wären die vielleicht leichte Beute, aber die Hörner, das sind oft Dinge, die, wo so selbst ein Löwe, so ein starkes Tier, so ein Raubtier, Respekt hat. Und was ist unsere Stärke? In Vers 2 und 3 kommt dann ein Lob Gottes und einige Attribute eigentlich, die wir auch im Gebet und Lobpreis immer wieder Gott sagen dürfen. Und auch von anderen Gottesmenschen immer wieder in der Bibel gebetet wird. Da kommt vor, Gott ist heilig, also keiner ist so heilig wie er im Vers 2. Dann Gott ist einzigartig. Auch im Vers 2, denn außer dir ist keiner. Gott ist allwissend, denn der Herr ist ein Gott des Wissens. Gott sieht nicht nur alles, sondern er richtet auch einmal über alles. Die Taten werden gewogen im Vers 3. Und dann im Vers 4 und 5 ist es eher ein Zeugnis von Hannah, dass auch Gott erhoben wird. Sie will sagen, letztlich passieren alle Dinge auf dem Grundsatz, dass die letzte Anordnung aller Dinge in der Hand des Herrn liegt. Sogar die Unfruchtbare konnte 7 Kinder gebären und einen Sohn dem Herrn geben. Das, was damals undenkbar war, hat Gott gemacht. Das heißt nicht, dass er das immer macht, gell? Muss man auch noch als in Klammer setzen. Sie wurde nicht nur vom Herrn gesegnet, sondern hatte auch einen Triumph über ihre Widersacherin errungen. Aber die Ehre gab sie dafür dem lebendigen Gott. Und das ist das Entscheidende. Wenn auch hier eine gewisse Genugtuung hier mitschwingt im Vers 5. Am Ende steht ja sogar, die Unfruchtbare hat 7 geboren Und was ist mit der anderen, die zuerst auf dem hohen Ross war? Die viele Kinder hatte, welk dahin. Also man spürt schon ein bisschen so eine Genugtuung dadurch. Und man kann sich auch vorstellen, dass diese Penina dann schon ein bisschen ruhiger geworden ist. Man liest danach auf jeden Fall nichts mehr von ihr. Aber jetzt möchte bei dieser Hanna noch ein wichtiger, oder jetzt möchte ich noch auf einen wichtigen Aspekt kommen von dieser Hanna. Hanna wusste, dass alles, was passiert, in der Hand Gottes liegt. Im Vers 6 steht, der Herr tötet, der Herr macht auch lebendig. Er führt in den Sheol hinab und wieder herauf. Der Herr macht arm und er macht reich. Er erniedrigt und er erhöht. Er hebt den Geringen aus dem Staub hervor, aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn sitzen zu lassen bei Edlen. Und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde, und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Also ähnlich wie ein Hiob, der von seinen Freunden eigentlich auch niedergemacht wurde, hat Hanna in ihrem Kummer und in ihrem Schmerz nie vergessen, dass ihr und auch das Leben anderer in der Hand Gottes liegt. Dass Gott reich und arm machen kann. Dass er erniedrigen kann und erhöhen kann. Aber auch ein zweiter Aspekt ist noch sehr wichtig. Im Vers 10, den möchte ich mal lesen mit euch. Nochmal. Das hat auch Günther vor 2 Wochen angesprochen. Die mit dem Herrn rechten werden niedergeschlagen werden. Im Himmel wird er über ihnen donnern. Der Herr wird richten die Enden der Erde. Er wird seinem König Macht verleihen und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Ja, viele Menschen rechten heute mit dem König aller Könige. Dieser lässt er durchaus eine Zeit lang stehen, aber am Ende wird Gott sie niederschlagen und wird donnern über sie. So steht es hier. Ja, Menschen sind heute frech gegenüber Gott, aber Gott wird einmal donnern über sie. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein richtiges Gewitter erlebt habt, wenn es blitzt und donnert. Ich kann mich erinnern, ich bin einmal heimgefahren, oder war mit dem Fahrrad unterwegs und da ist links und rechts zu mir die Blitze runter und die Donner. Und ich war ungefähr noch 100 Meter von meinem Haus weg und dann geht ein Blitz runter und danach gleich eine Zehntelsekunde Donner. Ich habe zittert am ganzen Leib, ich konnte nicht mehr heim, obwohl es bloß noch 100 Meter waren. Ich musste echt eine halbe Stunde stehen bleiben, ich konnte nicht mehr weiter. Ja, und ich denke mal auch, wenn Gott mal richtig donnert, dann wird nichts mehr stehen, ja. Und das heißt ja eigentlich auch, dass jedes Knie sich einmal beugen wird vor dem Herrn. Denn eines Tages wird Folgendes passieren. Einmal hängt jedes unser Leben einmal von dem König ab, dem der Gott des Himmels und der Erde Macht verliehen hat, das letzte Wort über unser Leben zu sprechen. Und jetzt noch auf das Horn seines Gesalbtes. Horn haben wir ja schon gehört. Horn, ein Zeichen für Stärke. Das Horn seines Gesalbten wird einmal erhöht werden. Nichts anderes als der Gesalbte, der Herr Jesus Christus. Er ist jetzt schon erhöht. Jesus ist Herr. Und wir haben auch am Mittwoch in der Bibelstunde durchgenommen, dass das Heil nur an einem hängt. nämlich an Jesus Christus. Wir haben gelesen in 1. Korinther 1, Vers 18, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. So haben wir es gelesen. Und das ist unser Horn, unsere Stärke. Und was anderes haben wir auch nicht. Wir haben nur den Herrn Jesus, vor dem wir mal bestehen können. Das Horn des Gesalbten. Seine Stärke. Und jetzt kommt die Hanna aus dem Alten Testament, hatte schon diese Schau auf diesen Gesalbten, auf diesen Messias. Im Griechischen das Wort Christus. Und ist eindeutig nach dem König Saul und David auf den von Gott gesandten Erlöser Jesus Christus bezogen, vor dem sich mal jedes Knie beugen wird, wie es in Philipper 2, Vers 10 heißt. Wir machen jetzt noch einen kurzen Sprung ins Neue Testament, nämlich in Lukas 2. Wir wollen nämlich die zweite Hanna nicht vergessen, nicht, dass die nur beleidigt ist. Hat sie verdient, weil die ist genauso eine Gottesfrau, die wirklich auch zu Recht im Wort auch erwähnt ist. Es ist die Zeit, als Jesus am achten Tag beschnitten werden sollte und die ganze vom Gesetz Mose vorgeschriebene Prozedur vollendet war. Da kam zuerst dieser Simeon im Vers 25. Da heißt es, gerecht und gottesfürchtig war er. Und er wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte eine göttliche Zusage durch den Heiligen Geist erhalten, dass er den Tod nicht sehen wird, ehe er den Christus, den Herrn, gesehen hat. Das wird in Lukas 2, 27 bis 35 geschildert. Das nur als kleiner Vorspann. Aber jetzt kommen wir zu der Hanna. Ich möchte nur zwei Verse vorlesen von dieser Hanna, die gewaltig sind. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Aser. Diese war in ihren Tagen weit fortgerückt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, von ihrer Jungfrauschaft an. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Diese Prophetin, also diese weissagende Frau, übrigens die einzige, die es in der Bibel gibt. Es gibt nur noch eine, die sich aber selbst ernannte Prophetin genannt hat, die Isabel. Das war natürlich keine, das ist klar. Aber diese weissagende Frau war eine große und sehr beeindruckende Gottesfrau. Aber zunächst müssen wir mal ihren Lebenslauf anschauen, der eigentlich nicht gerade eine gute Grundlage für ein gesegnetes Leben ist. Diese Frau hat nach ihrer Jungfernschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Damals war das Heiratsalter so zwischen 15 und 20. Man hat damals nicht noch 10 Jahre zusammengelebt und dann erst geheiratet, sondern die haben geheiratet, haben 7 Jahre zusammengelebt und dann wurde sie Witwe. Ihr Mann starb, also das Leben der Hanna war eher menschlich gesehen deprimierend. Mit 22 bis 27, so in der Zeitspanne, war sie eine Witwe. Ein Leben zum Abhaken, oder? Könnte man sagen. Aber nicht diese starke Frau. Sie hat nicht sich eingesperrt oder gemurrt gegen Gott, sondern sie hat circa 60 Jahre sich als Aufgabe gemacht, nicht vom Tempel zu weichen, Gott zu dienen, ihr Leben in Fasten und im Flehen zu verbringen, Gott zu loben und dann auch noch weiterzugeben von dem, der als Erlöser kommen wird. Mit allen, die auf diese Erlösung warteten. So steht es im Vers 38. Ich möchte Vers 38 nochmal lesen. Und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Was für ein geniales und vorbildliches Leben von dieser Hanna. Mir hat das wieder echt fasziniert. Und ich glaube, wir können wirklich, also beide Hannas, uns als Vorbild nehmen. Ich möchte mal zusammenfassen. Drei Dinge, die diese zwei Hannas ausgemacht haben. Erstens, sie hatten beide menschlich gesehen eine schwierige Situation. Eine sehr schwierige Situation vielleicht sogar. Die eine hatte eine Rivalin an ihrer Seite und war unfruchtbar. Die andere hat ein Leben gehabt. Sie ist in die Ehe eingegangen und war ziemlich schnell Witwe. Sie hat ihr Leben mit Sicherheit anders vorgestellt. Aber Gott führte es anders. Sie wurde sehr früh Witwe, wahrscheinlich sogar ohne Kinder. Die werden auf jeden Fall nicht erwähnt. Also, beide hatten eine bescheidene Situation. So könnte man das sagen. Zweitens, sie kamen beide mit ihrem Anliegen zu Gott und verloren ihn niemals aus den Augen, sondern sie hielten felsenfest an ihm fest und vertrauten auf ihn und wurden beide gesegnet. Drittens, sie dienten beide Gott. Und beide hatten eine Schau auf den, der kommen soll, nämlich der Messias, den Erlöser Israel und aus unserer Sicht der Erlöser dieser Welt. Ja, was hat es uns zu sagen? Es ist ja immer wieder wichtig, dass wir auch den Bogen zu unserem Leben auch bringen, weil wenn wir mit viel Kopfwissen jetzt heimgehen, dann wird es uns morgen nichts bringen in unserem Leben. Was hat es uns zu sagen? Ich glaube, jede Menge. Erstens, unser Leben sollte nicht von menschlich gesehenen Schwierigkeiten so beeinflusst werden, dass wir Gott aus unserem Leben ausklammern, sondern im Gegenteil. Wir sollten ihm unser Leid sagen und ihm weiter dienen. Nach dem Motto, jetzt erst recht. Zweitens, halten wir an dem lebendigen Gott fest, die wir ja eine lebendige Beziehung zu ihm haben. Ohne Wenn und Aber. Drittens, haben wir eine Haltung, dass Jesus Christus, unser Herr, zu jeder Zeit, in jedem Augenblick kommen wird. Und sehnen wir uns danach. Strecken wir unsere Hände aus nach seinem Willen und dienen wir ihm. Und zwar so gut es geht. Und die Hannas sollten wir uns immer in Klammer als Vorbilder hernehmen. Auch das Abendmahl ist mir jetzt gerade so am Ende nur eingefallen. Auch das Abendmahl ist eine Schau nach hinten, was unser Herr getan hat. Und was sollen wir machen? Wir sollen es machen, bis er kommt. Das heißt, auch den Blick zu heben auf das, was kommen wird. Und die Zeit war noch nie so nahe wie jetzt, dass der Herr bald kommt. Ich möchte zum Schluss noch was lesen, was mir eigentlich, das ist so ein bisschen mein Jahresvers, das ich mir vorgenommen habe. Aber was die Situation dieser Welt betrifft, sollten wir immer wieder diesen Blick haben auf den Messias, auf das Kommen des Herrn. Und am Ende der Bibel steht, der diese Dinge bezeugt, sprich, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Amen. Wir möchten mit uns beten. Vater im Himmel, wir wollen dir herzlich danken auch für diese Vorbilder, die du uns gegeben hast in deinem Wort. Die zwei Hannas, die wirklich Gottesfrauen waren, die eine lebendige Beziehung zu dir gehabt haben, die wussten, dass du alles in der Hand hältst, dass du auch alles vermagst. Und du vermagst auch alles in unserem Leben. Auch wenn wir vielleicht manche Dinge vielleicht nicht passieren, die wir uns erbeten, aber lass uns wirklich bei dir bleiben, ganz nah bei dir bleiben und ja, festhalten an deiner Gnade, an deiner Liebe. Wir wissen, dass du der allmächtige Gott bist, der alles zu tun vermag. Dafür danken wir dir ganz herzlich. Wir können frohen Mutes vorwärts gehen, weil wir wissen, wir haben einen lebendigen Gott an unserer Seite. Mögest du die Gemeinde segnen, alle, die vielleicht zerbrochenen Herzens sind und die vielleicht keinen Ausweg sehen, dass wir den Blick zu dir erheben, zu dem Herrn der Herren, dem König aller Könige. Amen.